NDR Info. Echo des Tages.
Mein Name ist Michael Reinhardt. Herzlich willkommen zum Echo des Tages. Deutschland hat im vergangenen Jahr so viele Waffen in Länder außerhalb der NATO und der EU exportiert wie noch niemals zuvor. Eine Tatsache, die beim neuen Bundeswirtschaftsminister gar nicht gut ankommt. Sigmar Gabriel will beim Waffenexport in Zukunft deutlich restriktiver vorgehen. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Außerdem informieren wir Sie über den weiteren Vormarsch der Rebellen im Irak. Dort haben die radikalen Islamisten im Laufe des Tages 48 Geiseln im türkischen Konsulat in Mosul genommen. Weitere Themen sind unter anderem ein europaweiter Streik der Taxifahrer und der Stand der Aufräumarbeiten nach den schweren Unwettern der vergangenen beiden Tage. Das Rüstungsexportgeschäft lief in den vergangenen Jahren ziemlich gut in Deutschland. Zum Missfallen von Bundeswirtschaftsminister Gabriel wurden insbesondere deutsche Kleinwaffen in großer Zahl in die ganze Welt verkauft. Diese bürgerkriegstauglichen Pistolen und Gewehre wurden noch dazu in eher sensible Staaten geliefert. Der amtierende Wirtschaftsminister sieht die Hauptschuld dafür bei der schwarz-gelben Vorgängerregierung. Heute stellte er den Rüstungsexportbericht für das Jahr 2013 vor. Besser gesagt ließ Gabriel ihn von seinem Staatssekretär vorstellen. Denn die Zahlen sind wenig schmeichelhaft, wie auch Carsten Schabowski festgestellt hat.
Panzer und Munition sind ein sensibles Thema. Trotzdem Wirtschaftsminister Gabriel, SPD, eigentlich zuständig, wollte für den neuen Rüstungsbericht noch keine Verantwortung übernehmen. Der betraf ja noch die Vorgängerregierung. Sprechen ließ er darum seinen Staatssekretär Stefan Kapferer, FDP. Der erklärte:
Rüstungsexportpolitik ist kein Instrument der Wirtschaftspolitik, es ist ein Instrument der Außen- und Sicherheitspolitik. Und deshalb gilt wie für die Vergangenheit auch für die Zukunft: Jede Entscheidung ist eine Einzelfallentscheidung.
Und davon gab es eine Menge. Im vergangenen Jahr, also noch unter Schwarz-Gelb, gab es so viele Ausfuhren in Länder außerhalb der NATO und der EU wie nie. Länder, in denen Menschenrechte meist nicht viel zählen. Kanzlerin Merkel, CDU, ließ durch ihren Sprecher trotzdem ausrichten, die deutsche Rüstungspolitik sei schon immer restriktiv gewesen.
Sie hat stets auf Einzelfallprüfung fundiert. Sie hat stets die Fragen von möglicher Beeinträchtigung von Menschenrechten und so weiter gestellt. Und insofern sind wir immer noch den gleichen Kriterien verpflichtet.
Und genau das kritisiert die Opposition. Schwarz-Gelb habe deutsche Waffengeschäfte ohne Skrupel durchgewunken, sagen die Grünen. Der linke Rüstungsexperte van Aken formuliert es noch deutlicher.
Ich denke, Frau Merkel gilt mittlerweile als Waffenkanzlerin. Ich finde auch zu Recht. 2 von 3 Waffen gehen mittlerweile außerhalb der NATO. Diese deutschen Waffenexporten auch an Diktatoren, auch ein Menschenrechtsverletzer. Das geht gar nicht. Es kann der größte Diktator sein, er bekommt jede Waffe, die er will, aus Deutschland.
Waffen made in Germany sind weltweit begehrt. Deutschland bleibt Europas größter Waffenproduzent. SPD-Mann Gabriel will da jetzt gegensteuern. Vor allem der Export von Kleinwaffen und Panzern soll noch strenger geprüft werden. Ein Plan, für den es von Teilen der Union, zum Beispiel von Hans-Peter Uhl von der CSU, keinen Applaus gibt. Im ARD-Fernsehen sagte er:
Natürlich ist der Export auch von Rüstungsgütern ein Wirtschaftsfaktor von besonderer Bedeutung. Das heißt, ein totales Verbot von Rüstungsexporten würde zu Massenentlassungen führen in Deutschland.
Trotzdem, durch Drohungen will sich der Wirtschaftsminister nicht beeindrucken lassen, auch wenn im Bereich Rüstung insgesamt etwa 300.000 Menschen arbeiten. Gabriel will ein Update bei den Rüstungsexporten. Erster Schritt, mehr Transparenz. Die Öffentlichkeit soll zum Beispiel spätestens 2 Wochen nach einer Exportgenehmigung von Waffen oder Kriegsgerät informiert werden. Außerdem soll es neben dem eigentlichen Rüstungsbericht Zwischenberichte geben. Für den nächsten, schon im Herbst, wird auf jeden Fall Gabriel selber verantwortlich sein.
Alle Bundesregierungen haben sich durch alle Jahrzehnte hindurch mit dem moralischen Problem der Waffenexporte herumschlagen müssen. Viele Politiker, die sich in Wahlkämpfen besonders betroffen über die Lieferungen in alle Welt und besonders in die sogenannten Drittstaaten zeigten, mussten sich später oft genug dem Druck der Rüstungslobby beugen. Wird sich an dieser Praxis ab sofort etwas ändern? Jürgen Döschner mit seinem Kommentar zum Rüstungsexportbericht für das Jahr 2013.
Die deutsche Rüstungsindustrie hat allen Grund, stolz auf sich zu sein. Innerhalb weniger Jahrzehnte haben sich deutsche Waffenschmieden quasi aus dem Nichts wieder an die Spitze hochgearbeitet. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der vollständigen Demilitarisierung steht Deutschland hinter den USA und Russland inzwischen auf Platz 3 der weltweit größten Rüstungsexporteure. Und das mit gerade mal 100.000 Beschäftigten in rund 40 Unternehmen. Das nennt man effizient. Und Effizienz zählt auch bei den Produkten. Damit werben Krauss-Maffei-Wegmann, Heckler & Koch oder Rheinmetall auf internationalen Rüstungsmessen. Und deshalb sind ihre Tötungsmaschinen in aller Welt heiß begehrt. Der Anstieg der genehmigten Exporte in sogenannte Drittstaaten um fast 25% belegt dies eindrucksvoll. Stolz darf auch die Bundesregierung sein, allen voran Bundeskanzlerin Merkel, denn sie bereitet dem Erfolg der deutschen Rüstungsschmieden seit Jahren politisch den Weg. Durch eine Außenpolitik, die Stabilität über Menschenrechte stellt und durch eine dementsprechende Genehmigungspraxis für Waffenexporte, selbst in Länder wie Saudi-Arabien, Katar oder Algerien. Und auch wenn er bescheiden auf die Verdienste seines Vorgängers Philipp Rösler verweist, ein bisschen stolz auf diese Verdienste um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Rüstungsschmieden darf auch Wirtschaftsminister Gabriel sein. Er hätte ja auch die eine oder andere Genehmigung wieder zurückziehen können. Doch Ironie beiseite, Beihilfe zum Töten und zur gewaltsamen Unterdrückung ganzer Völker sind auch schlecht für Scherze geeignet. Rüstungsunternehmen waren noch nie ein bevorzugter Hort von Moral und politischer Weitsicht. Umso wichtiger wäre es, dass die Politik ihrer Verantwortung gerecht würde und diesen Dimensionen von Waffenverkäufen Achtung und Geltung verschaffte. Dem ist aber weder die frühere noch die jetzige Merkel-Regierung gerecht geworden. Der jetzt vorgelegte Rüstungsexportbericht ist ein grausamer Beleg dafür. Wenn Sigmar Gabriel das änderte, wäre es eine große Überraschung. Auf Gabriels Versprechen, er werde sich für mehr Zurückhaltung bei den Rüstungsexporten einsetzen, ist allerdings genauso wenig Verlass wie auf seine Ankündigung vor den Wahlen, er werde die Industrierabatte beim Strompreis kürzen. Am Ende wurden die Industrieprivilegien sogar ausgeweitet. Gabriels Hauptargument damals, die Sicherung der übrigens gerade mal 100.000 Arbeitsplätze in der energieintensiven Industrie sei wichtiger als 40 Euro mehr pro Jahr in der Kasse der Verbraucher. Die Rüstungsschmieden können sich darauf verlassen, dass der Genosse der Bosse 2.0 für den Erhalt ihrer politisch und ethisch fragwürdigen 100.000 Arbeitsplätze ähnlich schlagende Argumente finden wird.
Das war der Kommentar von Jürgen Döschner im Echo des Tages bei WDR 5 und NDR Info. Islamische Terroristen haben nach Angaben irakischer Sicherheitskräfte die Stadt Tikrit im Norden des Landes erobert. Tikrit, das ist die Heimatstadt des früheren Machthabers Saddam Hussein. Sie ist etwa 175 Kilometer von Bagdad entfernt. 24 Stunden zuvor hatten die Islamisten bereits die Stadt Mosul erobert. Von dort fliehen die Menschen jetzt in großer Zahl. Nina Amin fasst das Geschehen am heutigen Tag zusammen.
Lange Autoschlangen, verängstigte Eltern mit Kindern auf dem Arm und nur das Notwendigste im Gepäck. Hunderttausende fliehen aus Mosul. Aus Angst vor Gewalt, nachdem schwer bewaffnete Islamisten gestern die zweitgrößte Stadt Iraks eingenommen haben. Hilfsorganisationen sagen, dass Verletzte nicht mehr versorgt werden können. Die großen Krankenhäuser seien nicht mehr zugänglich. Nebham Yassim schlängelt sich durch die Menschenmassen. Auch er will weg. Der junge Mann fasst sich immer wieder verzweifelt an den Kopf. Alle Leute fliehen und viele Menschen liegen auf der Straße. Lässt der Irak sich das gefallen? Die Lage ist sehr schwierig. Mörsergranaten schlagen in die Häuser ein. Wir mussten unsere Angehörigen zurücklassen. Viele wurden getötet. Kämpfer der Extremistengruppe Islamischer Staat in Irak und Syrien, kurz ISIS, fielen gestern regelrecht in die Millionenstadt ein. Sie stürmten die Gefängnisse, ließen tausende Insassen frei und leisteten sich schwere Gefechte mit den Sicherheitskräften. Die irakische Armee war machtlos und zog sich zurück. Seitdem herrscht Chaos in Mosul. Heute sind die Islamisten nach Regierungsangaben in Ankara in das türkische Konsulat eingedrungen und haben knapp 50 Mitarbeiter als Geiseln genommen, unter ihnen auch der türkische Konsul. Die irakische Regierung steht dem allen hilflos gegenüber. Regierungschef Nouri el-Maliki rief die Iraker auf, sich freiwillig zum Kampf gegen die Terroristen zu melden. Jeder willige Bürger soll von der Regierung bewaffnet werden. Ein verzweifelter Versuch des schiitischen Regierungschefs, mit dem Scheitern der Armee und dem Kontrollverlust im sunnitisch geprägten Nordirak umzugehen. Kritik an der Armee lässt Maliki nicht zu. Die Armee, Polizei und Sicherheitskräfte sind viel stärker als ISIS-Terroristen. Es muss eine Verschwörung gewesen sein. Wir werden dem nachgehen. Aber erst müssen wir Iraker alle gemeinsam die Terroristen mit der Macht der Waffen und mit Willensstärke zu Fall bringen, so Gott will. Der Irak braucht aber noch weitere Verbündete, um gegen die Al-Qaida-Splittergruppe ISIS vorzugehen. Denn die Islamisten sind weiter auf dem Vormarsch. Nach arabischen Medienberichten kontrolliert die sunnitische Terrorgruppe inzwischen auch große Teile der Regionen Nenawa, Anbar und Salah ed-Din nordöstlich von Bagdad. Der irakische Außenminister Hossein Zebari kündigte heute an, dass die irakischen Kurden zur Hilfe eilen könnten. Ich bin optimistisch, dass wir die Terroristen der Extremistengruppe ISIS zurückdrängen können. Es wird eine engere Zusammenarbeit zwischen Bagdad und der kurdischen Regionalregierung geben, um die ausländischen Kämpfer aus dem Land zu treiben, die unsere Sicherheit und das Wohlergehen der Bevölkerung gefährden. Morgen soll das Parlament darüber beraten, ob über Mosul der Ausnahmezustand verhängt wird oder nicht. Regierungschef Maliki forderte gestern das Parlament dazu auf. Die Einwohner werden die Entscheidung aber nicht abwarten und weiterhin, aus Angst vor Gewalt, aus der Stadt fliehen.
Das Thema der Überwachung und Bespitzelung durch Geheimdienste wird uns wahrscheinlich noch bis zum Lebensende begleiten. Immer wieder kommen neue Fakten ans Tageslicht. Übermittelt der deutsche Verfassungsschutz mehr Daten an die US-Geheimdienste als bislang bekannt? Das jedenfalls geht aus geheimen Unterlagen hervor, die WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung jetzt einsehen konnten. Benedikt Strunz berichtet.
Die Bande zwischen Verfassungsschutz und US-Geheimdiensten sind eng geknüpft und daran hat auch die NSA-Sperraffäre nichts geändert. Im Gegenteil. Geheime Regierungsunterlagen, die NDR, WDR und SZ auswerten konnten, belegen, dass der Verfassungsschutz immer mehr Datensätze an CIA, FBI und andere US-Dienste übermittelt. Allein in den ersten 3 Monaten des laufenden Jahres gingen demnach rund 400 Datenpakete an die Amerikaner. Betrachtet man die Entwicklung über einen längeren Zeitraum, so hat sich die Zahl der übermittelten Daten in den vergangenen 4 Jahren verfünffacht. Laut Unterlagen gehen dabei besonders viele Informationen an den US-Auslandsgeheimdienst CIA und an dessen Dependancen in Berlin und Frankfurt. Brisant an der Kooperation ist die Tatsache, dass der Verfassungsschutz Deutschlands Inlandsgeheimdienst ist. Bei den ausgetauschten Daten dürfte es sich demnach um in Deutschland erhobene Informationen handeln. Auf Nachfrage bestätigte ein Sprecher des Bundesamtes für Verfassungsschutz, dass die Behörde im Bereich der Terrorbekämpfung mit ausländischen Diensten kooperiert.
Die nächste Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten wirft allmählich ihre Schatten voraus. Für die Demokraten bringt sich Hillary Clinton als Nachfolgerin von Barack Obama in Stellung. Wer aber könnte ihr Gegner auf Seiten der Republikaner sein? Bis vor ein paar Stunden hat sich ein Mann namens Eric Cantor allerbeste Chancen für eine Kandidatur ausgerechnet. Aber seine Träume platzten mit einem großen Knall und für die Republikaner ist spätestens jetzt klar, die mächtige Tea Party-Bewegung ist wieder da.
Am Tag danach überschlagen sich die Medien mit Superlativen. Apokalypse für das republikanische Establishment heißt es und Sensationsniederlage für die Nummer 2 der Republikaner. CNN-Moderator Chris Cuomo spricht von einem Vorwahlschocker. Einer der mächtigsten Republikaner im Kongress ist raus und niemand sah es kommen.
Primary shocker, one of the most powerful Republicans in Congress out and no one saw this coming.
Bei den Republikanern herrscht heute Schockstarre. Der 51-jährige Eric Cantor galt als der Kronprinz in der Republikanischen Partei, als Bindeglied der Parteispitze zur radikalen Tea Party-Bewegung. In den vergangenen Wochen hatten Mainstream-Republikaner wichtige Wahlerfolge gegen Tea Party-Kandidaten erzielt. Das Partei-Establishment fühlte sich im Aufwind. Nun aber triumphiert wieder die Tea Party. Dafür gibt es einen Grund, erklärte Vorwahlsieger David Brad seinen Anhängern, nicht Dollars wählen, sondern ihr. Tatsächlich hatte der unbekannte Wirtschaftsprofessor gerade mal $300.000 in seinen Wahlkampf investiert, Eric Cantor dagegen 5 Millionen. Cantor fühlte sich zu siegessicher, hielt sich mehr in Washington als in seinem Wahlkreis auf. Und obwohl Cantor selbst als sehr konservativ gilt, wurde ihm seine Kompromissbereitschaft zum Verhängnis. Sein Tea Party-Herausforderer warf Cantor vor, nicht genügend Widerstand gegen Obamas Gesundheitsreform zu leisten. Schädlich war auch Cantors Ankündigung, Obama in einem Punkt der Einwanderungsreform entgegenzukommen.
It is time to provide an opportunity.
Es ist Zeit, denjenigen ein Bleiberecht und die Staatsbürgerschaft anzubieten, die als Kinder illegaler Einwanderer ins Land gebracht wurden und keine andere Heimat haben.
and who know no other home.
Mit dieser Ankündigung wollte Cantor die Wahlchancen der Republikaner bei den Hispanics verbessern, denn deren Wählerstimmen gingen zuletzt fast komplett an die Demokraten. Die Tea Party warf Cantor daraufhin Verrat vor. Sie besteht darauf, auch die Kinder illegaler Einwanderer in die Herkunftsländer ihrer Eltern zurückzuschicken. Weitere Ursachen für Cantors Niederlage: die moderaten Republikaner blieben zu Hause. Zur Wahl gingen diejenigen, die denen in Washington einen Denkzettel verpassen wollten. Jetzt herrscht Angst unter kompromissbereiten Republikanern, sagt der Abgeordnete Lee Terry aus Nebraska. Die Botschaft für uns lautet: Verhandlungen oder ein Kompromiss führen zur Niederlage.
The message to us is negotiation or a compromise could get you beat.
Eine bittere Erkenntnis für die Abgeordneten im Kapitol. Die Schadenfreude der Demokraten über das Debakel der Republikaner hält sich deshalb in Grenzen. US-Präsident Obama kann die Hoffnung auf einen Kompromiss in Sachen Einwanderung nun getrost begraben. Bis zur Halbzeitwahl im November wird kein Republikaner mehr Kompromisse eingehen. Wirklich freuen kann sich nur Hillary Clinton, wenn sie denn 2016 antritt. Obama wird ihr viele unerledigte Reformprojekte hinterlassen. Und nach dem erneuten Rechtsruck der Republikaner kann Hillary Clinton die Mitte Amerikas für sich beanspruchen.
Aus Washington berichtete unser Korrespondent Martin Ganselmeier. Auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle oder zur Schule haben die Menschen heute Morgen in Nordrhein-Westfalen noch sehr viele Sturmschäden besichtigen können. Da musste man sein Fahrrad an herumliegenden Ästen vorbei manövrieren und stand erneut deutlich länger als gewöhnlich wartend auf dem Bahnsteig. Überall entlang der Bundesstraßen und Bahndämme waren Feuerwehrleute mit unterschiedlichstem Werkzeug im Einsatz. Vor allem das Ruhrgebiet und die Landeshauptstadt Düsseldorf hatte es erwischt. Dirk Biernoth berichtet über den aktuellen Stand der Aufräumarbeiten.
In Düsseldorf hat Feuerwehrmann Bastian Nellis mit seinen Kollegen gerade einen dicken Baumstamm von der Straße geschafft. Jetzt geht es zum nächsten Einsatzort.
Wir werden jetzt zur nächsten Straße fahren und weiter versuchen, wieder für den Verkehr freizuschneiden und halt Äste, die über den Verkehr und über Fußgängerwegen hängen, so weit entfernen, dass halt keine Gefahr mehr für die Bevölkerung besteht, dass der Verkehr wieder fließen kann. Und danach, wenn die größeren Straßen frei sind, werden wir irgendwann bei den kleineren Straßen weitermachen.
Die vielen freiwilligen Einsatzkräfte kommen dabei immer öfter an ihre Grenzen. Selbst in einer Stadt wie Düsseldorf, wo es eine Berufsfeuerwehr gibt, arbeiten die hauptamtlichen Kräfte am Limit. Bastian Nellis hat in den letzten 24 Stunden kaum geschlafen.
In der ersten Schicht waren wir 29 Stunden hier, jetzt waren wir ein paar Stunden zu Hause und heute geht's dann wieder los, bis morgen früh. Mal gucken, wann dann Feierabend ist.
Die Städte Essen und Düsseldorf hat das Unwetter am stärksten getroffen. Es dauerte nicht mal anderthalb Stunden, sorgte innerhalb der Stadtgebiete aber für größere Schäden als das Sturmtief Kyrill im Januar 2007. So eine ungewöhnliche Zerstörungswut hat auch der Essener Feuerwehrsprecher Mike Filzen noch nicht erlebt. Die Leitstelle registrierte bis heute Mittag rund 2300 Einsätze. Etwas mehr als die Hälfte seien inzwischen abgearbeitet, sagt Filzen.
Optimistisch betrachtet sind wir über dem Berg, aber es kommen natürlich auch immer noch wieder Anrufe, die von neuerlichen, umgestürzten Bäumen, Dosen, Ästen reden. Und das wird auch in den nächsten Tagen noch so bleiben, da bin ich ziemlich sicher. Wenn wir bis zum Anfang nächster Woche die Straßen so weit haben, dass wir wieder gefahrlos die Straßen befahren können, dann glaube ich, sind wir schon einen ordentlichen Schritt weiter. Die anderen Probleme in den Wäldern, in den Parks, das wird uns noch Wochen, wenn nicht sogar Monate beschäftigen.
Zurzeit gilt ein grundsätzliches Verbot, die Wälder im Ruhrgebiet zu betreten. Zu groß ist die Gefahr, dass lose Äste herunterfallen könnten. Die Lage auf den Straßen beruhigt sich langsam wieder. Schwierig ist es aber vor allem in Essen und in Düsseldorf noch in kleinen Seitenstraßen. Diese sind teilweise durch Äste oder Baumstämme blockiert. Die Sperrungen auf den Autobahnen im Ruhrgebiet sind inzwischen wieder aufgehoben. An den Bahnhöfen herrscht unterdessen immer noch Chaos. Die Deutsche Bahn berichtet von verheerenden Schäden am Schienennetz an Rhein und Ruhr. Die Bahnhöfe in Düsseldorf und in Essen sind weitgehend vom Zugverkehr abgeschnitten und die Reisenden entsprechend genervt.
Wir waren jetzt schon seit fast 3 Stunden und wir haben jetzt erst einen Taxigutschein gekriegt und können jetzt nach Köln. Da hat die Deutsche Bahn ein bisschen verschlammt, muss ich sagen.
Die sagen irgendwelche Städte durch und meistens ist es Dortmund und ja, dann darf man zum Taxi stürmen und sich prügeln.
Ich war heute Morgen schon mal um 8 Uhr hier, habe es nach 1,5 Stunden aufgegeben und versuche es jetzt noch mal und denke so in 2 Stunden hoffentlich in Düsseldorf zu sein.
16 leere Züge stecken immer noch auf offener Strecke fest. Die Deutsche Bahn benutzt zurzeit Hubschrauber der Bundespolizei, um sich ein genaueres Bild der Schäden zu machen. Noch sei aber nicht absehbar, wann die Züge wieder normal rollen könnten, sagte ein Bahnsprecher. Dafür müsse man erst das genaue Ausmaß kennen. Kunden, die ihr bereits gekauftes Ticket zurückgeben wollen, können sich den Fahrpreis im Reisezentrum der Bahn kostenfrei erstatten lassen.
Ja, und inzwischen hat die Deutsche Bahn mitgeteilt, dass insgesamt 13 Regionalstrecken NRW-weit noch bis zum Freitag gesperrt bleiben werden. Dabei handelt es sich um meist befahrene Abschnitte an Rhein und Ruhr. Betroffen ist also auch der Fernverkehr. Stillstand gibt es unter anderem auf den Verbindungen von Dortmund nach Essen und Duisburg sowie von Düsseldorf nach Köln. Die Besitzer von Buch-, Schuh- und Bekleidungsgeschäften haben schon lange ein Problem damit. Jetzt hat auch das klassische Taxigewerbe Konkurrenz durch das Internet bekommen. Mit einer App, die Privatleute zu Taxichauffeuren macht, konnte ein Start-up-Unternehmen bereits mehr als 900 Millionen Investoren einsammeln. Die Taxi- und Mietwagenverbände halten diese Geschäftsidee allerdings für höchst illegal. In ganz Europa fuhren heute streikende und demonstrierende Taxifahrer durch die Metropolen. London und Paris waren ebenso betroffen wie Hamburg. Auch in Köln waren aufgeregte Taxileute unterwegs. Oliver Köhler hat sie ein Stück weit mit dem Mikrofon begleitet.
Die Proteste richten sich vor allem gegen die Expansion des amerikanischen App-Unternehmens Uber. Weltweit fürchten Taxifahrer, dass die App ihre Arbeitsplätze gefährdet. Auch in Düsseldorf und Köln will das US-Unternehmen demnächst beginnen, mit dem Handyprogramm Fahrgäste an private Fahrer zu vermitteln. Das macht den Kölner Taxifahrern große Sorgen.
Wir haben einfach Angst um unsere Existenz. Dafür sind wir auf der Straße.
A, dass sie nicht kontrollierbar sind. B, dass wir, ich sag jetzt mal 15, 16 Unbedenklichkeitsbescheinigungen herbeibringen müssen, damit wir überhaupt einen Kunden fahren dürfen. Und da darf jeder Hinz und Kunst irgendwelche Kunden fahren.
Gegen diese illegale App, die uns all unsere Brot wegnehmen.
Das Unternehmen Uber wurde 2009 in San Francisco gegründet und bietet inzwischen weltweit in mehr als 100 Städten die Vermittlung von Chauffeurdiensten an, auch in Berlin, München und Frankfurt. Nutzer können auf ihrem Smartphone eine Stadt auswählen, eine Fahrstrecke eingeben und bekommen dann Angebote privater Fahrer oder von Mietwagenunternehmen, die bei Uber registriert sind. Die so vermittelten Fahrten sollen billiger sein, die Bestellung unkomplizierter und die Wartezeiten kürzer. Die deutschen Taxifahrer bezeichnen das Angebot von Uber als illegale Personenbeförderung. Peter Zander vom Deutschen Taxiverband.
Das geht natürlich rechtlich in Deutschland überhaupt nicht. Taxifahrer müssen einen Personenbeförderungsschein haben. Taxis müssen professionell versichert sein. Das heißt, auch der Fahrgast ist eben dann entsprechend versichert. Das ist bei Privatleuten alles nicht der Fall.
Auch würde der technische Zustand der Autos bei solchen Anbietern nicht geprüft, kritisiert der Deutsche Taxi- und Mietwagenverband. Taxiunternehmen seien dagegen gezwungen, sich an strenge Regeln zu halten. Selbst die Fahrpreise für Taxis seien durch Städte und Gemeinden festgelegt. Außerdem seien Taxiunternehmen als Teil des öffentlichen Nahverkehrs gezwungen, alle Fahrgäste zu befördern, auch wenn sie nur sehr kurze Strecken fahren wollten, die keine Gewinne bringen. Das ist unfairer Wettbewerb, kritisiert der Taxiverband und fordert, den App-Betreiber Uber in Deutschland nicht zuzulassen. Das amerikanische Unternehmen bestreitet diese Vorwürfe. Zuverlässigkeit und Sicherheit der vermittelten Fahrer und Fahrzeuge würden streng geprüft, außerdem gäbe es auch Versicherungen. Ein Berliner Taxifahrer hatte übrigens versucht, eine einstweilige Verfügung gegen Uber zu erwirken, diesen Plan aber fallen gelassen, als er erkannte, welche Schadenersatzansprüche drohen könnten. Hinter Uber stecken nämlich mehrere große amerikanische Finanzinvestoren, unter anderem Goldman Sachs und Google. Der Börsenwert von Uber soll inzwischen 17 Milliarden Dollar betragen.
Der Nervenkrieg um die Rettung des in der Riesending-Schachthöhle verunglückten Forschers geht weiter. Inzwischen sind zwei Ärzte zu ihm unterwegs, hinabgestiegen in die Tiefe. Dies jedoch mit Verspätung, denn ursprünglich sollte ein medizinisches Notfallteam bereits in der vergangenen Nacht an die Unfallstelle gelangt sein. Christine Haberlander mit den neuesten Entwicklungen und Erkenntnissen aus Berchtesgaden.
Der 52-jährige Höhlenforscher aus Baden-Württemberg hat bei dem Steinschlag am Pfingstsonntag in der Riesending-Schachthöhle ein Schädelhirntrauma erlitten. Das wurde auf der Pressekonferenz in Berchtesgaden bekannt. Der Frankfurter Neurochirurg und Höhlenarzt Michael Petermeier sagt:
Letztendlich ist das ein ganz ähnlicher Verletzungsmechanismus, wie es bei Michael Schumacher passiert ist, nur in einer schwächeren Ausprägung. Was dann jetzt mehr oder minder schicksalshaft und auch nicht vorhersehbar ist, das ist Blutungen, die auftreten könnten. Aber die Schwelle der maximalen Gefährdung ist überschritten, aber der ist einfach noch lange nicht über den Berg.
Michael Petermeier gibt einen Eindruck davon, wie schwierig es ist, einen Patienten mit einem derartigen Krankheitsbild ohne CT und Röntgenbild zu behandeln. Normalerweise müsste er mit einer derartigen Verletzung bereits seit 3 Tagen auf der Intensivstation liegen.
Ohne die Werkzeuge der modernen Intensivmedizin einen Schädel-Hirntrauma zu behandeln und das dann noch über eine Kommunikation, die der SMS gleicht, nur dass die Bandbreite sehr viel geringer ist, das sind einfach die Herausforderungen, mit denen wir hier zu kämpfen haben, sodass Fragen über Prognosen jetzt einfach komplett verfrüht sind.
Die Rettungskräfte arbeiten mit Hochdruck daran, den verletzten Höhlenforscher aus der Riesending-Schachthöhle zu bergen. Die Höhlenretter aus Italien haben Seile erneuert, den Steinschlagschutz verbessert, Trittstifte befestigt, damit die Teams bei ihrem beschwerlichen Marsch durch die Höhle bestmöglich gesichert sind. 2 Mediziner, ein Österreicher und ein Italiener, befinden sich mit 2 Rettungstrupps im Basislager 3. Sie wollen versuchen, heute Abend gemeinsam bei dem Verletzten in rund 1000 Meter Tiefe zu sein. Sie werden ihn dann untersuchen und medizinisch versorgen. Wenn Sie das Okay für den Transport geben, dann soll die Rettung starten. Wann das sein wird, keiner kann es sagen. Der Koordinator der Höhlenretter Nils Bräuning und der Arzt Michael Petermeier nehmen an, dass der Baden-Württemberger die gesamte Strecke auf einer Trage transportiert werden muss.
Also wie ich eben gesagt habe, gehen wir von aus, dass wir die Passagen ohne Erweiterung passieren können. Und dafür wird die Höhle in einzelne Rettungsabschnitte aufgeteilt, die von Verantwortlichen begutachtet werden vor Ort. Und die Entscheidung lege ich vollständig in die Hände des jeweiligen Abschnittsleiters.
Also wir hoffen, dass der Patient in der Lage sein wird, gewisse Assistenz zu leisten. So wie das im Moment aussieht, kann das der Fall sein.
Wenn alles klappt, der verletzte Höhlenforscher stabil bleibt und es zu keinen Komplikationen mehr kommt, dann gehen die Höhlenretter von einem mehrtägigen Transport von Biwakstation zu Biwakstation aus.
Morgen Abend um diese Zeit sind die Spieler der Mannschaften von Brasilien und Kroatien bereits auf dem Weg in die auf den letzten Drücker fertiggestellte Arena von Sao Paulo. Dann beginnt auf der ganzen Welt das große Daumendrücken für die jeweils favorisierten Teams. Dabei waren die WM-Eröffnungsspiele in der Vergangenheit häufig von Taktik geprägte, langweilige 0:0-Kicks. Das aber wäre aus Sicht der Organisatoren sicher noch verkraftbar. Sie befürchten weiterhin Probleme anderer Art. Und auch die deutsche Auswahl begibt sich bei dieser WM auf eine Reise ins Ungewisse. Philipp May am Tag vor dem Turnierstart in Brasilien.
Anstoß zur WM der großen Fragezeichen.
Sejam bem-vindos aqui no Brasil.
Willkommen in Brasilien, wünscht Pelé. Brasiliens größter Fußballer hofft auf das größte Fußballfest aller Zeiten. Wo auch sonst, wenn nicht hier am Zuckerhut, wo Fußball Samba ist. Doch es kann eben auch ganz anders kommen.
Abseits des Feldes leiden wir deutlich mehr als auf dem Platz. Aber so Gott will, wird es für uns alle eine WM voller Freude.
Selbst Pelé, der Fußballgott, hofft auf Hilfe von oben. Halbfertige Stadien, Streik, Sicherheitsbedenken und die Angst vor Massenprotesten. So groß wie in Brasilien waren die Sorgen vor einem WM-Turnier noch nie. Am Pranger Staatspräsidentin Dilma Rousseff wegen der Milliardenkosten für teilweise unnütze Stadien. Aber ebenso der Weltfußballverband, der mit dem Turnier satte Gewinne einstreicht und sich in den Augen vieler Brasilianer aufführt wie eine Kolonialmacht. Der schwarze Peter wird munter weitergereicht. FIFA-Präsident Sepp Blatter.
Brasilien hat sich um diese WM beworben. Wir haben sie Brasilien nicht aufgezwungen. Und für eine WM muss man natürlich auch neue Stadien bauen.
Sepp Blatter und Dilma Rousseff. Sie sollen sich nicht leiden können und sind doch im Schicksal vereint. Stürzt die WM ins Chaos, könnte sie das womöglich aus ihren Ämtern fegen. Und so ruhen nicht nur die Hoffnungen der brasilianischen Fußballfans auf das Seleção. Ein Durchmarsch bei der Heim-WM zum 6. WM-Titel. So könnte Brasilien am Ende doch noch ein Sommermärchen erleben. Luis Gustavo vom VfL Wolfsburg weiß, was er zu tun hat.
Er wolle diese Titel erreichen für unser ganzes Land.
Ein Titel für das ganze Land. Der Druck auf die Seleção ist zentnerschwer. Sind Gustavo, Neymar und Co. dem gewachsen? Im Halbfinale könnte es zum Favoritenduell mit Deutschland kommen. Und auch die DFB-Elf will Geschichte schreiben, denn noch nie konnte ein europäisches Team in Südamerika Weltmeister werden.
Als erster Europäer hier den Titel zu holen, ist auch ein besonderer Reiz.
Sagt Linksaußen André Schürrle.
Von daher werden wir alles in die Waagschale werfen und dann schauen, wo wir am Ende landen.
Aber wird es eine Punktlandung oder doch eine Bruchlandung für das Team von Bundestrainer Joachim Löw? Viele angeschlagene Spieler und das Verletzungsaus vom derzeit besten Marco Reus nähren die Zweifel an der Wettkampfhärte der hochveranlagten deutschen Elf. Selbst ein frühes Aus scheint möglich bei der WM der großen Fragezeichen.
Wir sind gespannt auf diese WM. Die deutsche Mannschaft greift ja am kommenden Montag dann ins Turniergeschehen ein. Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Mein Name ist Michael Reinhartz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.